Das kommt auch mit dem Wort überein, was wir uns heute lesen wollen, aus dem 1. Petrusbrief, Vers 22 und 23, auf dem Hintergrund von Vers 18 und 19. Ich lese zuerst die Verse 22, 23, wo es eben darum geht, das Leben mit Jesus wirklich zu entdecken. Glaube, und das kennen wir aus dem eigenen Leben, ist das eine. Ich glaube an Gott. Jeden Sonntag wird irgendwo ein Glaubensbekenntnis gesprochen. Kann man machen. Aber lebt man mit Gott, das ist noch was anderes. Ich kann auf Abstand glauben, dass da ein Gott ist, dass er Jesus gesandt hat. Ja, alles paletti bestens. Ich bin ja getauft, konfirmiert, ist ja alles klar. Für mich ist dann die Welt in Ordnung. Aber leben mit Gott, das ist was anderes. Und das will Gott. Er will nicht einfach nur einen Glaube, der ihn für wahr hält, dass er da ist, sondern er will uns für sich einsetzen. Und Petrus schreibt auch in diesem Brief, wo es ja auch um Leiden geht, aber zugleich auch um Herrlichkeiten. Vers 22, macht keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist, den Heiligen Geist, zu ungefärbter Bruderliebe. Oh, da müsste man jetzt eine ganze Stunde dran stehen bleiben. Und habt euch untereinander inbrünstig lieb aus reinem Herzen, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Und in den Versen zuvor hatten wir schon gelesen, 18 und 19, dass Petrus, und ich freue mich einfach über diesen Petrus, wenn ich sehe, was aus diesem Mann geworden ist, was Jesus aus diesem Mann gemacht hat. Vorher ein Draufgänger, nachher ein demütiger Diener. Er wurde so völlig verändert, ist ein ganz anderer Mensch geworden. Und er schrieb hier in Erinnerung, wisst doch, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach der väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Dieses ganze erste Kapitel ist ja überschrieben mit das Leiden und der Wandel der Gläubigen im Licht einer völligen Erlösung, also nicht in jedem Bibel ist die Überschrift so verfasst, aber hier in der Scofield-Bibel ist das so überschrieben, das trifft den Kern. Leiden und Wandel des Gläubigen im Licht einer völligen Erlösung. Das Wort völlig müssen wir unterstreichen. Denn wir leben manchmal so, als ob wir nicht ganz erlöst sind. Hier haben wir mal ein Geschenk vom Himmel, da haben wir mal ein Geschenk vom Himmel. Ja, hier sind wir jetzt frei. Und da vielleicht haben wir einen Sieg erlebt. Aber uns soll deutlich gemacht werden, dass wir in Jesus eine völlige Erlösung haben. Und die gilt es zu entdecken und einzunehmen. Die ist ja da. Die müssen wir gar nicht erst machen. Sie ist vorhanden, aber sie soll erbeten werden, dass wir sie erkennen und auch darin leben. Es ist zwar klar zum Ausdruck gebracht, dass zum Leben des Glaubens und des Gläubigen in dieser Welt, dessen, der Jesus Christus nachfolgt, auch unbedingt Leiden gehören. Aber nicht in erster Linie nur die körperlichen, von denen wir ja auch sprechen, wo wir auch für die Geschwister beten, dass sie tragen können oder davon erlöst werden, sondern in erster Linie die Leiden, die Anfechtungen um des Glaubens willen, weil wir in einer Welt des Unglaubens leben. Und wie wir ja schon vorhin gerade gesagt haben, dass ja dort in Argentinien, aber auch hier von den Regierungen oder auch anderen, die Sünde legitimiert wird. Das heißt, die Gottlosigkeit immer mehr Raum gewinnt. Und diese Gottlosigkeit streitet gegen jeden, der Jesus folgen will. Jemand, der nur an Ich sage das mal so, an Jesus glaubt. Dem tut man nichts. Ist ja Privatsache, kann er ja machen. Haben wir ja auch schon gehört in dem Haus, wo wir wohnen. Glaube ist Privatsache. Reden wir nicht drüber. Aber da, wo man Jesus folgt und auch diese Erlösung, das Erlösungswesen annimmt, da gibt es Widerstand. Das war eins der ersten Erfahrungen, die wir auch gemacht haben als Eheleute, als wir Jesus im Herzen aufgenommen haben, kam die Spaltung durch die Familie. Plötzlich wollten einige mit uns in dieser Weise nichts mehr zu tun haben. Nicht nur, dass sie passiv waren, sondern sie starteten sogar Angriffe. Sie machten einige Leute mobil gegen uns, um herauszufinden, in welcher Sekte die jetzt gelandet sind. Und dann wurde sogar ein Pfarrer eingespannt, uns zu prüfen. Und als er dann später befragt uns, ja, was halten Sie nun davon? Tja, die sind gläubig geworden. Es war dann entwaffnet natürlich für die, die ihn dort aufgestachelt haben. Da gibt es Widerstände. Natürlich hat man sie nicht gerne. Aber Petrus wusste das. Er wusste es aber nicht nur allein, sondern alle, die Jesus folgten, wussten das und der Herr hat es ihnen gesagt. Und wenn schon, im zweiten Brief wird ja geschrieben, ein Lot sehr viel leiden musste, steht hier. Und zwar, warum musste er leiden? Unter der Gottlosigkeit. Hier steht in 2. Petrus 2, 7, er hat erlöst den gerechten Lot, welchem die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihrem unzüchtigen Wandel, denn dieweil er gerecht war und unter ihnen wohnte, dass er es sehen und hören musste, quälten sie die gerechte Seele von Tag zu Tag mit ihren ungerechten Werken. Also allein das ist Schmerz, wenn man jeden Tag mit der Sünde, mit der offensichtlichen, legitimierten Sünde konfrontiert wird und kann sie nicht ändern, weil nur Jesus den Menschen ändert. Wir konnten sie bei uns auch nicht ändern. Ja, als Kind da hat man öfter mal einen Katzenkopf gekriegt, macht das anders, nachher hat man es genau wieder gemacht. Keine Vollmacht. Die Vollmacht kommt ja nur vom Herrn. Aber eben, wir leiden darunter, dass wir diese offensichtliche Sünde, die Pornografie und all das sehen müssen. Oder die Männer, die sich auf der Straße küssen. Also ich finde das kein gutes Bild. Und es tut einem weh. Weil man weiß, es ist auch gegen Gott eine Rebellion und die ist legitimiert. Und vieles andere, Mord und Totschlag, was man alles so gerade in einer Stadt wie wir leben hier in Berlin immer wieder hören und miterleben muss. Anfechtungen gehören aber diesbezüglich zu dem Leben des Glaubens. Denn was wir geworden sind, will Petrus sagen, sind wir ja auch nur durch die Gnade Gottes in Jesus geworden. Wir haben uns ja nicht selbst verwandelt. War ja unmöglich. Wir konnten uns nicht wie ein Münchhausen aus dem Schlamm am eigenen Schopf rausziehen. Das konnten wir nicht und das konnte er in Wahrheit auch nicht. Das ist ja nur eine Geschichte. Sondern wir mussten befreit werden. Durch eine Kraft, die größer ist als alles, nämlich durch Gottes Kraft. Und der Herr Jesus hat das ja zu den Jüngern bereits gesagt und das müssen wir auch immer wieder erkennen und akzeptieren, ohne gleichgültig dem sündigen Wesen der Welt gegenüber zu werden, sondern dieses Miterleben und Ansehen soll uns ins Gebet führen mit der Frage, Herr, wie kannst du uns gebrauchen, dass andere den Weg der Seligkeit erkennen? In Johannes 15 sprach Jesus ja zu den Jüngern, so euch die Welt hasst, ablehnt, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also mit anderen Worten, ich war genauso schon abgelehnt von der Welt. Es ist nichts Besonderes, es wird euch aber begegnen und ihr müsst das auch zulassen. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass am Anfang des Glaubens so ein Widerstand kam, sogar aus familiären Kreisen, half kämpfen überhaupt nicht. sondern wir mussten einfach das stehen lassen. Wir versuchten das mit vielen Schriften. Ach, was haben wir geschrieben? Lange Briefe, Erklärungen. Hat nicht gefruchtet. Wir haben nichts erreicht. Da haben wir eines Tages aufgehört mit. Haben nur noch gebetet für die Einzelnen. Das tun wir bis zum heutigen Tag. Wir müssen es einfach dann stehen lassen. Wisst, sagt Jesus, sie haben mich vor euch bereits schon gehasst. Denn wärt ihr von der Welt, dann hätten sie euch lieb. Weil ihr aber, und das ist das Geheimnis, was Petrus hier auch anspricht, weil ihr nicht von der Welt seid. Das sollen wir als Kinder Gottes immer wieder neu erkennen, jeden Tag. Nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch die Welt. Also das sind Wahrheiten, die uns unbequem erscheinen. Wir wollen doch einfach ein Stück der Gesellschaft sein. Wenn wir in Israel waren, hatten auch persönliche Gespräche oder mit Referenten, die uns dienten auf den Konferenzen, hatten sie immer die Frage, warum sind wir denn als Volk so verfolgt worden? Wir wollen doch kein besonderes Volk sein. Wir wollten es nie sein, sondern wir wollen sein wie alle anderen. Wir wollen sein wie die Deutschen. Wir wollen sein wie die Amerikaner, wie die Engländer. Wir haben zwar einen anderen Namen, aber wir wollen nichts anderes sein. Ja, dann haben wir dann oft gesagt, ja, der Wunsch ist schon da, aber das geht gar nicht. In der Vergangenheit ging das auch nicht. Gott hat Abraham berufen. Er hat ihn gemehrt zu einem Volk, hat es abgesondert. Und darum wurden sie gehasst. Und die Christen sind auch berufen in die Absonderung. Darum werden sie, wie Jesus sagt, auch von der Welt gehasst. Wir können nicht sein wie alle anderen und sagen, na, wir sind doch auch Menschen. Stehen mit beiden Füßen auf der Erde und wir sind wie alle anderen. Nein, wenn wir das neue Leben empfangen haben, sind wir nicht mehr wie alle anderen, sondern herausgerufen zum Dienst für den Herrn. Denn der Herr sagt das ja hier eindeutig. Darum hasst euch die Welt. Denkt an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt? Sie werden euch auch verfolgen. Haben sie aber mein Wort gehalten, also diejenigen, die gerne darauf eingegangen sind, dann werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Also Petrus sagt in seinem Brief deutlich, die Leiden sind auch da und wir müssen sie auch aushalten. Aber die Schrift sagt uns hinzu, dass die Kraft der Überwindung immer größer ist, weil Gott immer größer ist. Kein Leiden ist größer als Gott und seine Kraft. Paulus schreibt das zum Beispiel in 1. Korinther 10. Ja? Da sagt er deutlich, dass in Vers 13 geschrieben, es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betreten. Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Und im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 37, heißt es, in dem allem, also vorher steht, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, nein, aber in dem allen überwinden wir weit, um deswillen, der uns geliebt hat. Wir lesen es ja auch in der Offenbarung, wir haben ja dort Berichte über Gemeindezustände, die uns zum Teil traurig machen, dass Gemeinde Jesu auf solche Abwege kommen kann, in Kompromisse kommen kann. Nicht die einen, die sind in die Werkgerechtigkeit wieder gefallen, die haben alles selber gemacht, haben die erste Liebe verlassen. Die anderen sind wieder in Weltförmigkeit gefallen oder in Götzendienst gefallen. Und vieles andere mehr. Und die anderen, die waren passiv geworden, sind schon langsam geistlich abgestorben. Und wiederum andere, die sagten also, wir sind fertig, wir sind vollkommen. Wir brauchen gar nichts mehr, wir sind fertig. Und der Herr sagt, ihr seid ganz arm. Aber dann war eine Gemeinde, von der gesagt wurde, die Gemeinde zu Philadelphia, sie ist bescheiden geblieben vor dem Herrn und hat das Wort des Herrn einfach behalten. Verstanden oder nicht verstanden? Es kommt ja gar nicht darauf an, dass ich die Anweisung Gottes verstehe, sondern es kommt darauf an, dass ich sie aufnehme und tue. Ich verstehe nicht alles, aber ich bin aufgefordert, es zu tun. Kinder verstehen auch nicht alles, was die Eltern als Anweisung geben. Und doch verlangen die Eltern, musst es aber tun, ob du nur verstehst oder nicht. Musst zur Schule gehen. Ja. Und so ist es hier auch bei dieser Gemeinde gewesen. Sie hat einfach gesagt, das, was Gott sagt in Jesus Christus, ist wahr. Und dann sagt der Herr, weil du bewahrt hast mein Wort von der Geduld, darum will ich dich auch bewahren. Vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Das heißt also, die Kraft Gottes der Überwindung ist immer stärker als die Anfechtung, die Versuchung, all das, was Kinder Gottes aufhalten kann. Jetzt appelliert Petrus, und da möchte ich kurz drauf eingehen, an drei Punkte. Er erinnert daran, an das Wissen, was uns eigentlich erlöst hat, wer uns erlöst hat und wovon wir erlöst worden sind. Er erinnerte uns daran und sagt, ihr wisst, dass ihr nicht mit Gold und Silber erlöst seid. Das wisst ihr doch. Also er spricht direkt jetzt, er sagt das jetzt nicht nur informativ, dass wir das kennen, sondern er appelliert an das Wissen der Gläubigen. Wisst ihr es, ja oder nein? Ja. Na also, wenn ihr das wisst, dann wisst ihr auch, dass ihr durch das Blut Jesu gerettet worden seid. Wenn ihr wisst, dass ihr nicht mit Gold und Silber erlöst worden seid, was ja hohe Werte in dieser Welt sind, besonders das Gold, wenn eine Regierung stark sein will, dann hat sie ja hinter der eigenen Währung auch eine Goldsubstanz, manche haben ja überhaupt schon keins mehr, ob wir noch welches haben, weiß ich auch nicht. Aber ist schon was Wichtiges. Nur Petrus sagt, wisst ihr, ihr seid nicht mit Vergänglichem erlöst worden, sondern mit dem unvergänglichen Zuspruch Gottes und Leben aus Gott in Jesus Christus durch das teure Blut des Lammes. Wisst ihr es? Ja, die Gläubigen, die das lesen, die sagen, ja, das weiß ich, gut. Wenn ihr das wisst, dass ihr jetzt für die Ewigkeit erlöst worden seid durch das Opferblut Jesu, dann wisst ihr auch, dass das Opferblut Jesu und Jesus selbst eine höhere Stellvertretung, eine höhere Qualität hat als alles andere, was ihr in der Welt kennt. Es musste euch etwas befreien und jemand befreien, der über allen Dingen steht. Das ist Gott in Jesus Christus. Er musste sein Leben stellvertretend geben, denn wie es durch Mose gesagt wird, das Leben ist in dem Blut. Er musste sein Blut geben, sein unbelastetes, unbeflecktes Blut, um euch zu erlösen. Wisst ihr, das noch, hätte Petrus sagen können. Ja, das wissen wir. Wir wissen, dass das Opferblut fließen musste für mich. Wir wissen, dass etwas Höheres über allen Menschen, eine Person über allen Menschen uns erlösen musste. Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch. Und dann die Herausforderung, dann wisst ihr auch, wovon ihr erlöst worden seid. Nämlich von dem eitlen Wesen dieser Welt, von dem sündigen Müssen. das Wort, wir können zum Beispiel im Prediger auch lesen, alles was eitel ist, ja, das eitle Wesen dieser Welt für den Menschen ist das, worauf er sich verlässt, um Sicherheiten zu haben. Wir lesen ja dieses Beispiel auch von dem Kornbauern, dem reichen Kornbauern, der eine gute Ernte eingebracht hat. Und er hat gesagt, dann werde ich noch eine größere Scheune bauen, um das reinzuholen. Und jetzt habe ich Ruhe. Jetzt habe ich Ruhe, es ist alles in Ordnung, ich bin gesichert, ich bin gefestigt. Und dann kam natürlich die Stimme, ja, du bist ein Narr, denn heute Nacht wird deine Seele gefordert. Wer wird das essen, was du da gebunkert hast? Ja, das heißt eitles Wesen. Wenn ich eine Sicherheit hier in dieser Welt suche für mich, wenn es um meine Seele geht, um mein Seelenleben, um meinen Seelenfrieden. Von dieser falschen Sicherheit, die man ja aufbauen muss, wenn man Jesus nicht kennt. Also wir dürfen ja niemals einem Menschen irgendeinen Vorwurf machen, wenn er das tut, als einer, der Jesus nicht kennt. Er hat nichts anderes. Er hat nur dieses armselige äußere Leben. Und das muss er irgendwie etablieren. Wir würden schlecht handeln, wenn wir ihm einen Vorwurf daraus machen. Solange er Jesus nicht hat, muss er das tun. Und davon sind aber Kinder Gottes, die das neue Leben empfangen haben, und hier wird immer vorausgesetzt, dass das neue Leben empfangen worden ist, sind von dieser falschen Sicherheit erlöst worden. Paulus erinnert daran, dass die Gotteskinder vorher genauso waren, die eitle Sicherheiten in dieser Welt gesucht haben. In Titus 3 zum Beispiel sagt er ja und fordert auf, niemand zu beschimpfen, zu lästern, zu hadern, weil er eben auch noch gottlos ist in dieser Welt. Niemand. Denn das wart ihr vorher auch. Ja? Da heißt es, erinnere sie in Titus 3, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untertan und gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit sein, niemand lästern, nicht hadern, gelinde sein, alle Sanftmütigkeit beweisen gegen alle Menschen. Also das heißt auch gegen die, die noch nicht gläubig sind. Ja? Denn wir waren auch einst unweise, ungehorsam, verirrt, dienend den Begierden und mancherlei Wollüsten und wandelten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Also hier wird doch deutlich gemacht, das waren die Kinder Gottes vorher. Darum beschimpft sie nicht, was sie tun, die noch nicht Jesus haben. Sie können nicht anders leben als so, denn ihr konntet vorher auch nicht anders leben. Ihr musstet genau dieses Böse tun, ob ihr das wolltet oder nicht. Jetzt aber macht keusch eure Seelen im Gehorsam. Jetzt seid ihr befreit von diesem eitlen Wandel, so schreibt Petrus. Er will sagen, seid jetzt entschlossen und entschieden, den Geist Gottes in euch wirken zu lassen, das neue Leben wirken zu lassen, der Sünde nicht mehr zu dienen. Wir könnten da viele Bibelstellen parallel anwenden. Auch in Epheser 4 heißt es ja, betrübt den Heiligen Geist nicht, und dann wird aufgezählt, also diese Unarten, Bitterkeit und Grimm und Zorn, das darf nicht mehr und soll nicht mehr bei euch sein. Seid entschieden, dass das nicht aufkommt in euch. Ihr braucht das nämlich nicht mehr zu tun. Ihr braucht gegen den Nächsten nicht mehr bitter zu sein. Ihr braucht nicht mehr hadern zu müssen, sondern ihr dürft die Wahrheit Gottes des neuen Lebens erfahren und auf dem Weg der Wahrheit wandeln zum Segen für andere. Also es heißt entschieden sein. Entschieden sein, damit sich der Heilige Geist und das Leben aus Gott in uns offenbaren kann. Und das ist quasi eine Frage, die Petrus hier auch in dieser Ausführung mitstellt. seid ihr dazu noch bereit? Seid ihr noch auf dem Wege, das einzunehmen? Oder ist was passiert, was euch zurückfallen ließ? Ich habe da von Spurgeon, diesem englischen Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, gelesen. Er hat mal ein Beispiel diesbezüglich angewandt. Und er zitierte eine Aussage eines römischen Politikers, der da sagte, entweder will ich Cäsar oder gar nichts sein. Also entweder will ich wirklich hier der Kaiser Roms werden oder ich will überhaupt nichts werden. Und dann führt er aus, so will Jesus entweder als der Heiland von dir anerkannt und aufgenommen sein oder er kann überhaupt nichts sein für dich. Wenn du ihn nicht als die Versöhnung für deine Sünden und als den Reiniger deines Lebens annehmen willst, dann verwirfst du ihn überhaupt. Ein Arzt bewundern macht dich nicht gesund. Das Licht hochheben macht den Blinden nicht sehend. Jesus ist entweder Heiland oder nichts. So führt er aus, und um Heiland sein zu können, ist er am Kreuz für uns gestorben, so führt er aus, ja, und am dritten Tag auferstanden und will in uns leben. Darum macht keusch eure Seelen, nochmal zurück zu Petrus, im Gehorsam der Wahrheit. Und im Gehorsam der Wahrheit heißt doch im Gehorsam gegen Gottes Wort. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort, so lesen wir es gleich im Johannesevangelium am Anfang, ja, das fleischgewordene Wort. Und der Heilige Geist führt uns in diese, seine Wahrheit, in das Wort hinein. Und dafür sollen wir offen sein, nicht für unsere Wahrheit. Wir haben ja auch Wahrheiten. Wir haben manchmal, es gibt ja so ein geflügeltes Wort, der hat seinen eigenen Kopf. Ja, natürlich, wir haben alle unseren eigenen Kopf. Aber unser eigener Kopf ist nicht die Wahrheit, sondern wir brauchen die Wahrheit durch den Herrn, durch seinen Geist. Was wir denken, passt nicht hinein in die Denkungsweise Gottes. Das lesen wir auch im Alten Testament. Deswegen sind wir auf Führung angewiesen. Und diese Wahrheit macht sich im Verborgenen breit. Im Verborgenen, das heißt auch in diesem Sinne, wie Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu. Denn Gott schaut ins Verborgene. Und im Verborgenen, das heißt in unserem Herzen, da muss die Entscheidung entstehen, Herr, ich will dir gehören. Ich will dein Wort in mir aufnehmen. Ich will tun, was dir gefällt. Ich will dir nicht meine Gedanken vorlegen, sondern ich möchte gerne wissen, was du mit mir machen willst. Dort im Verborgenen offenbart der Herr die Wahrheit für den Einzelnen. Und das Wunderbare ist auch, es kann passieren, dass man sogar die Wahrheit oder Führung für den nächsten Mal sieht. Aber meistens ist es nicht so. Meistens kriegt man sie nur für sich selbst. Ich weiß, als Mensch sind wir bereit, oft die anderen zu beurteilen, was sie alle so können oder nicht können. Ja? Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich meinen eigenen Weg, meine eigene Führung vom Herrn habe. Ich muss wissen, wo es für mich lang geht. Ich muss es nicht wissen für den Nächsten. Manchmal offenbart der Herr das auch, so dass man es dem Nächsten hilfreich sagen kann. Aber wir müssen es ganz persönlich. Die Frage lautet, weißt du, wo du zu stehen hast, durch deinen Herrn, der dich erlöst hat? Weißt du, welche Aufgabe du von ihm gekriegt hast? Weißt du, wo er dich hinstellen will? Und wenn wir in dieser Absonderung, so sagt Petrus, stehen zu dem Herrn, keuscht eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist, dann entsteht etwas, was wir eigentlich immer wünschen und wenig finden. Nämlich ungefärbte Bruderliebe. Inbrünstige Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das ist oft unser Gebet, dass wir das tun. Aber wir schaffen es gar nicht. Inbrünstige, ungefärbte Liebe, ohne irgendwie ein Touch Negativen drin, zu den Glaubensgeschwistern, zu den Brüdern und Schwestern, Das entsteht dann. Und das ist der Weg, den Jesus Christus mit uns gehen will. Und diese Liebe kann nur entstehen durch eine totale Unabhängigkeit von dem Nächsten und Abhängigkeit von Jesus. Denn solange ich noch abhängig mich fühle vom Nächsten, werde ich ihn beurteilen. Weil ich seine Schwächen sehe, seine Stärken sehe und ich werde ihn kategorisieren. Aber wenn ich jetzt vor dem Herrn allein bin und nur seine Führung für mich suche, bin ich frei vom Nächsten, dann kann ich ihn lieben. Wenn der was falsch macht, dann ist das die Sache zwischen Jesus und ihm. Da habe ich dann nichts mit zu tun. Es sei denn, ich darf ihm sagen, pass auf, geh diesen Weg nicht. Aber dazu muss ich auch einen Auftrag haben. Und das meint Petrus hier auch. Dann kommt die ungefärbte Bruderliebe hervor. Dann habt euch untereinander inbrünstig lieb aus reinem und sauberem Herzen. Und das sagt Jesus in Johannes 13 auch. Daran wird die Welt das dann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe zueinander habt. Petrus sagt, das klappt natürlich nur, und ich mache da jetzt Schluss, in Vers 23, das klappt nur bei denen, die das neue Leben empfangen haben. Das soll nämlich geschehen bei euch als diejenigen, die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das ewig bleibt. Bei denen kann das und soll das geschehen. Nur bei denen kann es überhaupt geschehen. Das Böse, was der Feind zur Spaltung der Gläubigen und zur Verhinderung von Bekehrungen Ungläubiger sät, soll und kann nur durch die Liebe überwunden werden. Die Liebe des Herrn. Dazu sind wir als die Wiedergeborenen, die Neugeborenen aus unvergänglichem Samen berufen. Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen dazu. Soweit zu diesen zwei Versen. Entschiedenheit für das neue Leben. Dann erleben wir auch Erweckung.